Ja, meine Damen und Herren, Weihnachtsgeschäft vor der Tür. Das ist die letzte Vorlesung jetzt in diesem Jahr. Wir haben zum letzten Mal uns mit dem hypothetischen Realismus beschäftigt. Also alles ist Hypothese. Es gibt keine hundertprozentigen Wahrheiten. Im Sinne von Karl Popper wieder. Aber, wie gesagt, es gibt einige Hypothesen, die sind starke Hypothesen, einige sind schwache Hypothesen. Aber grundsätzlich sicheres Wissen haben wir nicht, aber sehr wohl die Berechtigung anzunehmen, dass Dinge, die sich so und so lange bewähren, auch in Zukunft unter gewissen Umständen eintreten werden. Vier Hypothesen haben wir besprochen. Die Hypothese unseres ratiomorphen Erkenntnisapparates, erstens die Wahrscheinlichkeitshypothese. Das heißt, wir gehen davon aus oder halten es für wahrscheinlich, dass Dinge, Erfahrungen, Erlebnisse und so weiter, die sich bisher wiederholt bestätigt haben, unter vergleichbaren Umständen auch in Zukunft ähnlich ablaufen werden. Natürlich können wir uns dabei täuschen, weil in dieser Welt, die sehr komplex ist, hat auch das Unwahrscheinliche gewissermaßen sein Recht. Und es können Dinge eintreten, mit denen wir überhaupt nicht rechnen. Aber im Wesentlichen, denke ich nochmal, bitte Erfahrung und Erwartung, je häufiger wir irgendetwas erfahren, was sich so und so oft bestätigt, umso stärker unsere Erwartung, dass das auch in Zukunft so oder ähnlich sein wird. Zweite Hypothese war die Vergleichshypothese. Wir nehmen an, dass vergleichbare Gegenstände, wenn schon nicht dasselbe, so doch das Gleiche oder was sehr Ähnliches darstellen. Ich habe etwa das Beispiel Uniformen, Polizeiuniform. Da gehen wir immer davon aus, der so eine Uniform trägt, ist ein Polizist. Wir vergleichen. Natürlich könnte auch ein Dieb, wenn man so eine Uniform anzieht, ganz leicht modifiziert, aber die leichte Modifikation, die merken wir gar nicht. Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche. Nochmal auch Gestaltwahrnehmung, Verallgemeinerung. Drittens, Ursachenhypothese. Vergleichbare Gegenstände oder Vorgänge werden wahrscheinlich ähnliche oder die gleichen Ursachen haben. Und viertens, die Zweckhypothese gewissermaßen. Die Umkehr, das heißt, vergleichbare Gegenstände, Strukturen und so weiter, Vorgänge werden denselben oder doch einen sehr ähnlichen Zweck haben. Und wir haben dann zum Schluss auch gesagt, wir erkennen Gegenstände, ich habe da den Ausdruck funktionaler Realismus eingeführt, wir erkennen Gegenstände, Objekte, nicht zuletzt aufgrund ihrer Eigenschaften, nicht zuletzt aufgrund ihrer Funktionen. Wenn ich nicht weiß, was das hier für eine Eigenschaft hat, für eine Funktion, dann kann ich das nicht wahrnehmen. Und das ist nicht nur bei uns Menschen so, auch bei anderen Lebewesen, wenn auch bei uns komplizierter. Alle diese vier Hypothesen sind, wie gesagt, in der Evolution durch natürliche Auslese in uns unter Anführungszeichen eingebaut worden, sind aber nicht 100%, in der Evolution gibt es nichts 100%, wir können uns täuschen. Wir können uns in die Irre führen. Wir können heute noch darauf zurückkommen. Hier vielleicht nochmal, unser Erkenntnisapparat ist grundsätzlich in der Evolution durch natürliche Auslese in einem Mesokosmos selektiert worden, einer Welt der mittleren Dimensionen, und das heißt, das ist die Welt, die wir unmittelbar uns anschaulich machen können, die wir unmittelbar wahrnehmen können, mit der wir im Alltag rechnen und im Alltag leben. Also, das sind Strukturen, Zentimeter, Meter, ein paar Kilometer, aber beispielsweise ein Lichtjahr oder Lichtgeschwindigkeit können wir uns nicht mehr intuitiv vorstellen. Das ist eine Angelegenheit der wissenschaftlichen, theoretischen Erkenntnis, da werden wir nach Weihnachten noch drauf zurückkommen. Das sind ferner Gegenstände von einem bestimmten Gewicht, Gegenstände, die wir selber heben können, Geschwindigkeiten, die ungefähr einem Marathonläufer maximal entsprechend, wie gesagt, Lichtgeschwindigkeit 300.000 km pro Sekunde ist eine Größe, die sich uns vollkommen entzieht. Eine ganze Reihe von Naturphänomenen sind außerhalb des Mesokosmos. Die ganzen Strukturen des Makrokosmos, die Welt der großen Massen und Räume, Universum, die gewaltigen Entfernungen dort, sind wissenschaftlich, in der Physik, Astronomie und so weiter, und mathematisch rekonstruierbar, entziehen sie aber unserer Anschauung. Auch die Strukturen des Mikrokosmos. Wir können Atome, Quanten und so weiter nicht sehen, nicht riechen. Die können wir nur mittels komplexer physikalischer Instrumente und mathematischer Modelle rekonstruieren. Wir haben keinen Sinn beispielsweise für Radioaktivität, weil die Radioaktivität, die auch in der Natur vorkommt, so gering ist, uns Menschen, andere Lebewesen sozusagen nicht berührt, sodass es nicht nötig war, nicht sinnvoll gewesen wäre, irgendein Tier, den Menschen mit eigenen Sinnesorganen zur Wahrnehmung von Radioaktivität auszustatten. Also kurz gesagt, wir leben in einer begrenzten Welt. In der Welt, in der sich unsere Vorfahren in der Stammesgeschichte im Wesentlichen zu bewähren hatten, alles Übrige wurde von vornherein ausgeklammert. Es ist erstaunlich, dass das Gehirn, das wie gesagt nicht dazu geschaffen wurde, uns die letzten Wahrheiten zu vermitteln, sondern nur seinen Träger, also uns Menschen, durch die Welt quasi hindurch zu manövrieren, dass dieses Gehirn dann letzten Endes fähig war und fähig ist, mit hochabstrakten mathematischen, physikalischen und so weiter Modellen zu operieren, die, wie gesagt, nicht mehr anschaulich sind. Aber das ist ein Thema, und das wird uns dann später noch, also im kommenden Jahr, beschäftigen. Gut, soweit also dieses. Nun, Fragen dazu vielleicht? Gut, also, unser Erkennen, unser Erkenntnisapparat sind begrenzt. Wir scheitern, wie auch zum letzten Mal gesagt wurde, fortgesetzt an Komplexitäten. Wir machen Fehler. Im Alltag ununterbrochen eigentlich. Wir vergessen etwas, wir verlegen etwas, übersehen etwas. Je komplexer und vielfältiger die Dinge um uns herum sind, umso größer die Gefahr, dass wir, wie gesagt, etwas übersehen, verlegen und so weiter. Aber die meisten dieser Fehler sind nicht tödlich. Wir können damit gut leben, wir können sie korrigieren oder auch ignorieren. Natürlich hängt das, wie gesagt, wurde vom Kontext ab. Wenn ein Chirurg einen Fehler macht, dann ist das in der Regel kritisch bis tödlich für den Patienten. Wenn ein Philosophiedozent bei einer Vorlesung Nietzsche falsch zitiert, gut, ja, das kann auch bei der nächsten Vorlesung korrigieren, das ist nicht weiter tragisch. Also es hängt vielfach auch vom Kontext ab, vom Zusammenhang, in dem Fehler passieren. Ein Versprecher bei einem Vortrag ist in der Regel zumindest kein Drama. Wenn Piloten Fehler machen, dann kann, wie auch ausgeführt wurde, das sehr wohl zu einem Drama führen. Gut, nun, anders als alle übrigen Lebewesen, erleben wir Menschen zum Teil in imaginären Welten und entwickeln Illusionen. Was heißt das? Was sind imaginäre Welten? Hat wer Ideen dazu? Bitte? Ja. Bitte? Das ist ein gutes Beispiel, aber bitte.
Die Sprache ist eigentlich schon eine imaginäre Welt. Man denkt in Worten und die Worte sind nicht die Realität. Das fängt ja damit schon an, würde ich sagen.
Ja, das würde eher Mathematik und Sprache würde ich eher als formale Welt bezeichnen, die Reales symbolisch ausdrückt. Wir haben da irgendwelche Symbole, ist gleich oder plus, minus und so weiter, das drückt irgendwelche Prozesse in der Natur aus, in unserer Umgebung aus. Religionen. Sprache, bitte?
Religionen sind
jetzt kommen wir der Sache näher. Sprache ist natürlich insoweit imaginär, als Wörter konstruiert werden. Wir können Millionen, aber Millionen von Wörtern in unterschiedlichen Sprachen sind Konstruktionen, Erfindungen, aber sehr wohl, wir kommen auf die Sprache noch zurück, sehr wohl Realitäten wiedergeben. Ein schönes Beispiel, das mir erst vor ein paar Tagen eingefallen ist. Wieso heißt der Igel auf Englisch Hedgehog? Was haben da die Engländer sich wohl dabei gedacht? Auf Lateinisch heißt er Erinaceus. Das ist eine ganz, die Römer müssen das Tier völlig anders gesehen haben als wir. Der Igel klingt irgendwie klein, rund. Oder auf Tschechisch Ježek, die Stacheln. Aber Erinaceus, das muss irgendwie gefährlich. Und wie kamen die Engländer auf Hedgehog? Ganz leicht. Hedge ist die Hecke. Igel halten sich gern Hecken auf. Und Hog ist ein Eber. Nicht, also ein kleiner Heckeneber. Und der rüsselt da in der Hecke. Also irgendwas Reales. Und die Hecke ist real, das ist ja auch irgendwie kombiniert. Also Hedgehog. Kleiner Heckeneber. Also der real. Hingegen wirklich imaginär sind Fantasiegebilde. In Filmen, Theater, Literatur ganz allgemein, Horrorgeschichten und vieles mehr, Kunst, Malerei, sehr viel Fantasie. Und Illusionen, gehen noch einen Schritt weiter, Illusionen sind letzten Endes verzerrte Wahrnehmungen. Etwa, wenn Sie viele Beispiele, irgendein Baumstumpf in der Dämmerung, dann kann so auch so ausschauen wie jemand, der dort, wie ein Mensch, der, ein alter Mensch, der dort sitzt. Also eine verzerrte Wahrnehmung. Und so entstehen natürlich auch die ganzen Fantasiewelten in den Mythen, Religionen, Hexen, Dämonen und so weiter und so weiter. Wir müssen hier einen Aspekt unserer Wahrnehmung noch, unseres Erkenntnisapparates berücksichtigen, nämlich die Tendenz, Gesehenes, was irgendwie besonders auffällt, noch zu verstärken. Also Sie kennen das vielleicht anhand von Beispielen aus Ihrem eigenen Alltag. Irgendwer sagt, ja, das war eine Straßenverkehr, eine halbe Stunde gab Stau, na, eine ganze Stunde war es, und irgendwer berichtet dann Jahre später, die sind dort zwei Tage lang gestanden. Übertreibung, wir neigen zu Übertreibungen. Auf diese Weise sind verschiedenste Fabeltiere entstanden. Nämlich, dass man auch bestimmte Merkmale, die real sind. Bitte.
Warum übertreibt der Mensch? Also hängt es damit zusammen, mit dieser Angst zum Beispiel, jetzt der Bär ist nur noch 5 Meter von mir entfernt, obwohl noch 10 Kommissare?
Es war kein Problem für unsere Vorfahren, zu denken, der Höhlenbär ist 4 Meter groß, in Wirklichkeit war er kleiner, und der ist ganz nahe, wir laufen davon, das war in Ordnung, auch wenn die Gefahr gar nicht gegeben war. Umgekehrt wäre es gefährlich gewesen, das ist ja ein kleines Tier, nicht wahr, und der ist ja weit weg. Also besser riskiert nichts und übertreibt die Gefahr, als man minimiert sie. Und deswegen, glaube ich, in der Evolution unserer Gattung eben diese Tendenz entstanden. Und auch natürlich die Kombination bestimmter Merkmale, die an sich vielleicht ganz harmlos sind, aber zusammen furchteinflößend denken. Ich komme gleich darauf zurück, bitte, Frau Kollegin.
Ist ja tatsächlich die Philosophie, diese These, dass die Übertreibung des Menschen vergleichbar ist mit einem Mikroskop.
Ja. Ein schönes Bild, ja. Ja, wir vergrößern die Dinge, aber sie bleiben die gleichen oder dieselben. Ein Fabeltier wie das Einhorn. Ich habe lange darüber nachgedacht, was kann das gewesen sein? Das ist eine Art Pferd mit einem langen Horn. Man denkt heute, das war, also das Vorbild dafür, war der Narwal mit seinem Horn und gleichzeitig irgendeine Antilope, die tatsächlich existiert haben. Ja, und in Kombination dieser Tiere und dann eben mit Übertreibungen entstand das Einhorn. Als kein reales Geschöpf, aber zusammengesetzt aus realen Kreaturen mit realen wahrnehmbaren Merkmalen. Also wir tendieren dazu, Merkmale, wie gesagt, die an sich oder für sich genommen wenig Bedeutung haben oder vielleicht überhaupt keine Auffälligkeit zeigen, zu kombinieren und in dieser Kombination dann kommen die übertriebenen Formen heraus. Die ganzen Fabelwesen, Sirenen, also nicht nur das Einhorn, die Meerjungfern, was es alles gab, waren Kombinationen solcher Merkmale, die real existieren. Naja, und die Fantasie des Menschen geht weit genug im Laufe der Zeit, durch Tradieren, Überlieferung und so weiter, vergrößern, nicht wahr? Dann gewaltige Monster entstehen zu lassen. Drachen. Drachen sind also Reptilien, nicht? Das ist eine Kombination verschiedener. Reptilien sind ja sowieso negativ besetzt bei vielen Menschen und viele sind auch für uns Menschen gefährlich. Da denken Sie an Barane, Krokodile und so weiter, ja, und die erwähnte Tendenz zu vergrößern, zu dramatisieren, brachte dann Drachen hervor, noch lange bevor die Dinosaurier entdeckt waren. Das wären die perfekten Vorbilder für Drachen gewesen, die ganz großen Saurier. Also, die Tendenz, wie gesagt, Dinge zu vergrößern, Gefahren hoch zu stilisieren, war nicht negativ in der Evolution und daher hat sie sich durchaus als Nebenerscheinung mitentwickelt. Umgekehrt wäre es gefährlich gewesen. Wenn der Mensch dazu geneigt hätte, alles zu minimieren, zu verkleinern, das ist nicht gefährlich und so weiter, dann hätte er nicht lange Zeit überlebt. Jetzt natürlich haben wir, und da kommen wir auf die Zweckhypothese zurück, wir Menschen suchen überall nach Zwecken. Das tun andere Tiere gewissermaßen auch, aber nicht bewusst und nicht so zielstrebig wie wir. Der Schimpanse, der zwei Rohre zusammensteckt oder ein paar Kisten aufeinander stapelt, hat natürlich Zwecke, bestimmte Zwecke im Auge, Bananen zu erreichen und erkennt, dass die Schachteln oder Kisten oder die Rohre irgendeinen Zweck haben. Aber wir gehen noch wesentlich weiter. Alles um uns herum muss irgendeinen Zweck erfüllen. Funktionaler Realismus heißt auch letzten Endes, die Dinge sind für uns real, weil sie nicht nur bestimmte Eigenschaften, auch bestimmte Zwecke erfüllen. Und tatsächlich, schauen Sie mal hier im Raum, Sie um, gibt es irgendetwas Zweckloses? Ich sehe da nichts. Tische, Sesseln. Licht, Fenster, da hinten Mäntel, Jacken und so weiter, alles irgendeinen bestimmten Zweck. Und natürlich hat in der Natur auch alles einen Zweck. Nehmen Sie ein Organ, das Ohr. Es gibt nicht das Ohr an sich, nirgends hat man Ohren herumspazieren gesehen, an und für sich, sondern Ohren haben einen bestimmten Zweck innerhalb des Gesamtorganismus. Jedenfalls für die Tiere, die akustisch wahrnehmen. Auge, genauso, Nase. Nehmen Sie, was Sie wollen, Hände, innere Organe, ist alles zweckmäßig konstruiert. Hin und wieder passiert es in der Evolution, dass etwas entsteht als Epiphänomen, als Nebenphänomen, was keinen unmittelbaren Zweck hat. Man geht davon aus, beim Übergang vom Wasser zum Landwesen, dass es da Fische gab, die sehr fleischige Flossen hatten, die geeignet waren, letzten Endes geeignet waren, auf dem Festland dem Tier Bewegung zu ermöglichen, im Wasser aber zunächst keinen bestimmten Zweck erfüllt haben. Das heißt nicht, dass das Landleben damit gewissermaßen vorweggenommen wurde, oder dass da eine Absicht dahinter lag in diesen Flossen. Nein, das waren zufällig entstandene Strukturen, die sich später als zweckvoll erweisen sollten, was aber nicht unbedingt so gewesen sein das nicht so hätte sein müssen, wie Fische hätten im Wasser bleiben können. Aber sonst hat alles, was wir an Organismen beobachten, auch Funktionen, Verhaltensweisen einen bestimmten Zweck. Dient dem unmittelbaren Leben bzw. Überleben. Nun müssen wir unterscheiden zwischen Zweck und Sinn. Wir Menschen sind die einzigen wahrscheinlich, also jedenfalls auf der Erde, die nach Sinn suchen. Sinn des Daseins, Sinn des Lebens. Sinn des Universums. Was soll das alles bedeuten? Damit haben andere Tiere keine Probleme, jedenfalls nach dem, was wir beobachten können, was wir wissen. Kein Schimpanse fragt, so intelligent er auch ist, nach dem Sinn des Universums und nach dem Sinn seines eigenen Daseins. Wir Menschen tendieren dazu, aus der Zweckmäßigkeit, aus der unmittelbar sichtbaren, wahrnehmbaren Zweckmäßigkeit der Welt um uns herum einen abstrakten Sinn von allem zu konstruieren. Und da beginnen dann ganz interessante, merkwürdige, vertrackte, metaphysische Überlegungen. Ich habe das Ganze, wenn Sie das näher interessiert, in meinem Buch Darwins Kosmos, sinnvolles Leben in einer sinnlosen Welt, ausführlicher dargelegt. Der Titel legt schon ein, dass ich an keine sinnvolle Welt glaube, aber dass durchaus sinnvolles Leben in dieser Welt möglich ist. Ich komme dann gleich noch darauf zurück. Bei Zwecken noch einmal, kurz zu den Zwecken zurück, haben wir eine Hierarchie anzunehmen, nach der wir dann bestimmte Strukturen, Funktionen und so weiter als zweckvoll, also wir brauchen immer einen bestimmten Rahmen, das Ohr als Beispiel. Das Ohr an sich hat keinen Zweck. Das gibt es auch nicht an sich, wie gesagt, aber im Rahmen des Organismus, die nächste Hierarchiestufe, quasi erfüllt es den Zweck der akustischen Wahrnehmung. Dann der Organismus, was hat der für einen Zweck? Ja, so kann man sagen, bitte im Rahmen eines Ökosystems oder einer Population hat ein Organismus einen bestimmten Zweck. Was hat das Ökosystem für einen Zweck? Ja, für die gesamte Biosphäre, die gesamte belebte Welt auf diesem Planeten erfüllt es irgendeinen bestimmten Zweck im Detail. Ja, und die Biosphäre, die ganze Erde, hat ihren Zweck. Ja, im Planetensystem, nicht? Das ist einer von so und so vielen Planeten. 9 waren es ursprünglich, jetzt sind es 8. Hat die Erde einen bestimmten Zweck. Ja, und das Sonnensystem könnte in der Milchstraße einen bestimmten Zweck haben. Und unsere Galaxis könnte vielleicht im Universum einen Zweck erfüllen. Das geht aber schon ziemlich weit. Und am Ende dann, was aber hat das Universum für einen Zweck? Da finden wir keinen mehr, zunächst einmal strikt naturwissenschaftlich, weil es keinen Rahmen mehr gibt, in dem wir sagen können, das Universum ist darauf bezogen, so wie das Ohr auf den Organismus oder der Organismus auf Biotop und so weiter. Also, eine Hierarchie von Zwecken, die dort zu Ende kommt, wo, wie gesagt, kein Rahmen mehr da ist, auf den wir das bestimmte Phänomen, also eben das Universum als Ganzes, beziehen können. Na gut, soweit die Zwecke, aber Sinn, wie gesagt, geht darüber hinaus. Ein Zweck, könnte man sagen, ist sehr real, konkret fassbar, objektivierbar. Nicht nur Organe von Lebewesen sind in dem Sinne zu verstehen, auch Strukturen, Teilelemente, etwa dieses Computers da und so weiter, Teilelemente eines Autos, eines Flugzeugs, das muss ja alles einen Zweck haben, sonst funktioniert das Werk ja nicht. Sinn ist etwas anderes. Unter Sinn verstehen wir, ob das Ganze, was wir wahrnehmen, letzten Endes eine höhere Bedeutung hat. Bedeutung in dem Sinne ist es unter Anführungszeichen zu stellen, dass wir Menschen gewissermaßen daraus einen ganz klaren Platz in dieser Welt vorbestimmt bekommen haben. Würde ich Sie jetzt fragen, bitte, worin sehen Sie den Sinn des Daseins, dann bekäme ich wahrscheinlich sehr viele unterschiedliche Antworten. Ja, vielleicht soll ich fragen, was würden Sie denn sagen, was ist der Sinn des Daseins? Wenn Sie jemand auf der Straße fragt, der hat noch nie etwas davon gehört, der möchte wissen, ja, was ist denn der Sinn des Daseins? Sie sollen ganz schnell antworten, was würden Sie darauf sagen?
Es gibt keinen Sinn, das Leben ist da,
aber
machen wir was draus.
Ja, was wollten Sie sagen? Ja, naja, da könnte man natürlich, ein katholischer Priester würde anders antworten, ein Buddhist könnte auch andere antworten. Und die Frage ist natürlich, können wir eben damit leben? Ich bin voll Ihrer Meinung. Wir müssen unterscheiden zwischen einem subjektiven und objektiven Sinn. Objektiv wäre ein Sinn des gesamten Kosmos, der gesamten Welt, vorgegeben und wir alle und jede Kreatur hätte oder wäre letzten Endes auf diesen allgemeinen objektiven Sinn bezogen. Subjektiv, ja, da gibt es so viele Sinninhalte, wie es Menschen geben mag, oder jedenfalls sehr viele. Nicht? Ja, der subjektive Sinn, momentan ist Ihr Studium vielleicht die Weihnachten mag Sinn ergeben. Geschenke gibt es, sehr sinnvoll. Gespräche mit Freunden, ein gutes Buch, ein gutes Essen, ein Glas Bier oder ein Glas Wein. Also hunderte Möglichkeiten, die Sinn individuell, subjektiv versprechen und uns auch Sinn vermitteln. Wie kommt das überhaupt dazu, dass der Mensch begonnen hat, abgesehen davon, wie sich die reale Welt ihm darbietet, hinter all dem noch irgendetwas erkennen zu wollen? Das ist ein ganz interessantes und komisches Phänomen eigentlich. Wieso wollen wir oder viele von uns uns nicht zufrieden geben damit, wie wir die Dinge wahrnehmen, sondern müssen immer hinter die Dinge gehen, die Welt quasi verdoppeln. Das berühmte Ding an sich. Die Kreide, ja, für alle klar sichtbar, auch in ihrer Funktion sichtbar, aber gibt es eine Kreide an sich? Ja, was sollte das bitte sein? Aber die gesamte Philosophiegeschichte seit Platon ist von solchen Essenzen, Wesenheiten beseelt, möchte ich fast sagen. Dass man gedacht hat, was wir wahrnehmen im Sinne von Platon, werden Sie in anderen Vorlesungen näher zu hören kriegen, Philosophiegeschichte. Das ist ja nur, das sind nur die Schatten der Dinge, das Wirkliche ist dahinter, das irgendwie ist verborgen. Also ich glaube nicht, dass man damit sehr weit kommt, denn da kann ich jeden Gegenstand, vor jedem Gegenstand sagen, diese Flasche da und diese Geräte hier und so weiter sind zwar nur, ja, sind zwar vorhanden, aber es sind nur Schatten von irgendetwas, was dahinter steckt. Nicht? Das Aufnahmegerät an sich und die Kreide an sich und die Flasche an sich. Also so kommen wir nicht weiter eigentlich. Das können wir vergessen. Aber interessant, wie gesagt, seit 2500 Jahren hat man sich in der abendländischen Philosophie damit beschäftigt, was es hinter den Dingen noch geben mag, dass es vielleicht irgendwas dahinter geben muss. Aus strikt naturwissenschaftlicher Sicht und einer darauf gegründeten Naturphilosophie können wir die Dinge an sich getrost vergessen. Wir sehen verschiedene Dinge um uns herum als reale Objekte. Das wird dabei vielfach die Realität verzerren, das haben wir schon gesagt, dass in unsere Wahrnehmung auch konstruktive Elemente hineingehen. Und das ist klar, wir bilden die Dinge nicht eins zu eins ab, sondern es ist wichtig, dass wir ein kohärentes, in sich geschlossenes Bild von den Dingen und von Vorgängen haben. Aber dass dahinter irgendwas stecken muss, das ist überflüssig, sowohl aus der Sicht des Alltags, was brauche ich denn die Kreide an sich, das genügt mir die Kreide hier als solche, und auch aus der Sicht der Naturwissenschaften. Es steckt nichts hinter dieser Welt. Eine vielleicht brutale Aussage. Oder wie der kanadische Philosoph, Wissenschaftsrechtler, ich habe ihn schon mal hier zitiert, Mario Bunge, einmal gesagt hat, in unserer Welt geht alles mit rechten Dingen zu. Nur halt, wir finden uns damit nicht immer ab. Denken Sie mal an die Wahrscheinlichkeitshypothese. Wie viele Würfe brauche ich, wenn immer die Zahl nach oben zu liegen kommt, um zu sagen, das darf nicht sein, wir werden schwinden. Ja, 20 Mal geworfen, immer kommt 50 hier nach oben, das darf nicht sein. Ja, wenn die Zahl der Würfe so kurz ist, ist also so gering ist, klar. Nur denken Sie, 1 Million Würfe, wie zum letzten Mal besprochen, 2 Millionen. Und da wäre es denkbar, dass vielleicht einmal in dieser langen Serie 100 Mal, 500 Mal hintereinander die 50 nach oben zu liegen kommt. Noch einmal also. Weil in der komplizierten Welt, in der wir leben, auch das Unwahrscheinliche gewissermaßen sein Recht findet. Nicht alles, was wir auf der Basis von Erfahrung und Erwartung weiterhin erwarten, muss auch wirklich zutreffen. Es kann auch ganz anders kommen. Also nächste Woche, 21. sollte die Welt untergehen. Das nur zur Erinnerung, damit Sie nicht darauf vergessen. Wir haben noch etwas Zeit, das ist eine knappe Woche. Donnerstag ist es soweit, Winteranfang auch, und das passt irgendwie zusammen, zumindest dem Kalender nach, Winteranfang, nicht astronomisch gesehen. Aber ich kann es dir beruhigen, also für meinen Teil habe ich überhaupt keine Angst vor dem nächsten Donnerstag. Möglicherweise wird eine Schneeverwehung geben, eine ganz heftige. Das wäre für diese Jahreszeit eigentlich nicht wirklich ungewöhnlich. Aber die Welt als Ganzes wird sicher am 22. noch stehen, sonst hätte ich ja nicht gesagt, dass wir nach dem 9. Jänner noch 4 Vorlesungen haben. Sonst könnte man auch diese Vorlesung gleich unterbrechen, nicht einmal mehr beginnen, wozu, denn wir haben noch eine knappe Woche, also saufen wir uns an, es ist sowieso alles vorbei. Es wird nicht vorbei sein, da bin ich ziemlich sicher, aber wir wissen aus der Erdgeschichte, dass Ereignisse auftreten, ich habe das in meiner letzten Vorlesung über Krisen und Katastrophen ja besprochen, die sehr selten sind, aber halt passieren können. Ein Meteoriteneinschlag auf der Erde ist vor 65 Jahren Millionen passiert, ganz gewaltig. Nächstes Mal, also nächste Woche glaube ich nicht, aber vielleicht in 60 Millionen Jahren wieder, falls es die Erde dann noch gibt, eine andere Frage. Das heißt, wenn wir lange Zeiträume nehmen, hochkomplizierte Welten, dann ist fast alles möglich, wie im Lotto. Aber man muss Zeit haben und sehr, sehr lange Serien von Ereignissen. Nur sind wir Menschen, ist unser Erkenntnisapparat natürlich auf eine kurze Zeitspanne und auf unmittelbare Vorgänge ausgerichtet. Was hätte es denn dem Neandertal oder dem Homo erectus genutzt, in Jahrmillionen zu denken und zu überlegen, wie viele Höhlenbären mag es insgesamt bisher gegeben haben. Das wäre völlig sinnlos für den gewesen, nutzlos. Es genügte ihm dieser eine, der vorbeikam und der vielleicht getötet und gefressen werden konnte. Das war voll und ganz genug. Also es wäre ein Luxus gewesen in der Evolution, hätte unser Erkenntnisapparat von vornherein solche Strukturen entwickelt, um Jahrmillionen, Jahrmilliarden, Serien von Millionen von Würfen und so weiter zu kalkulieren. Was ja auch im Alltag heute nicht vorkommt, wer bitte, wie schon zum letzten Mal gesagt, hat die Zeit und die Muse, eine Münze 1 Million Mal zu werfen. Das wäre ein Verrückter, würde man sagen, was will der damit beweisen. Ja, und so kommt es natürlich, dass unsere Welt auch für Überraschungen gut ist, dass Ereignisse eintreten, die wir nicht erwartet haben. Oft natürlich punktuell irgendwas, was überhaupt nicht in Betracht gezogen worden ist. Eigendynamik, eine kleine, mittlere, große Katastrophe, denken Sie bitte an die Finanzkatastrophe, die da seit Jahren uns schon beschäftigt, nicht wahr? Beginnt ganz klein, ein paar Spekulanten da und dort und dann wird das Ganze aufgebläht und kein Mensch kennt sich mehr aus und kein Mensch kann mehr die Komplexitäten überblicken. Da kommt auch nochmal zur Sprache, was wir gesagt haben, monokausales Denken, A, B, C, D, wird uns sehr schwer zu kalkulieren, dass Wirkungen eine indirekte, mittelbare Ursache auf ihre Wirkung, auf Rückwirkung auf ihre eigene Ursache haben können. Also nicht monokausale, lineare Kausalität, sondern Netzwerk. Ist alles sehr kompliziert vernetzt. Und so kommt es durch das berühmte Beispiel, dass ein Schmetterling, der im peruanischen Urwald zu fliegen beginnt, eine Weltkatastrophe auslöst. Ist also ein extremes Bild, nicht wahr? Aber keine Ursache, große Wirkung. Bitte in der politischen und sozialen Welt, es kann heute Morgen irgendwo ein Putschversuch stattfinden und es kann einen dritten Weltkrieg verursachen. Ich hoffe es natürlich nicht. Aber denken Sie, wie der Erste Weltkrieg begonnen hat. Natürlich gab es auch schon im Hintergrund gewisse Konflikte und so weiter, aber ein paar Schüsse in Sarajevo haben dann letzten Endes die Katastrophe ausgelöst. Lokal in Taiwan, 3 Schüsse. Wie viele Schüsse?
Nein, ich bin die Schüsse, sondern es waren 4 Leute in den Inzidenzen.
Na, was sind 4 Leute und ein paar Schüsse? Ich war in ganz Europa und auf der ganzen Welt schon damals. Und das hat genügt, um die Erde oder zumindest einen großen Teil der Menschheit in die Katastrophe zu führen. Damit rechnen wir normalerweise nicht. Wir fürchten uns vor allem Möglichen, aber nicht davor, was, wie gesagt, punktuell sich verstärken kann. Das entzieht sich irgendwie unserer Vorstellung. Und genau das ist dann die eigentliche Gefahr. Die Gefahren schlummern nicht dort, wo sie Horrorfilme und so weiter zeigen, sondern vielleicht dort, wo wir es überhaupt nicht erwarten. Und ich habe immer wieder gesagt, die größte Gefahr für uns Menschen sind ja wir selber, nicht die Meteoriten, die alle paar Jahrmillionen auf der Erde geflogen kommen, oder Kometen und so weiter. Der Mensch ist eigentlich das Problem. Aber gut, das würde schon zu weit führen. Zweck und Sinn, noch einmal so zur Sinnfrage. Wie gesagt, Zweck ist etwas Reales, konkret Fassbares, der Sinn etwas Imaginäres gewissermaßen, eine Illusion. Warum sollte das Universum einen Sinn haben? Wir Menschen sind offenbar, weil es nicht geschadet hat in der Evolution. Unser Gehirn ist so ausgestattet, dass es auch Illusionen erlaubt. So nach dem Motto, ja, wenn es nichts nutzt, schadet es nicht. Denken Sie an ein Konzept etwa, das durch Jahrtausende, durch die Geschichte, Philosophiegeschichte geistert, der freie Wille. Die meisten sind davon überzeugt, unser Wille ist frei. Jetzt überlegen Sie mal, und Sie werden schon sehen, worauf ich hinaus möchte, und dass das auch ein illusionärer Gedanke ist, aber überlegen Sie mal, was denn ein völlig autonomer, freier Wille eigentlich wäre. Ein Unding. Das wäre, würde bedeuten, dass ich oder irgendjemand, wir alle, Entscheidungen treffen können, und zwar ohne Berücksichtigung irgendwelcher äußerer Einflüsse oder äußerer Umstände und völlig unabhängig von unseren eigenen Präferenzen, Prägungen, Vorlieben, Abneigungen und so weiter. Das heißt, ich müsste meine eigene Biografie völlig abstreifen und meine Umwelt vergessen und eigentlich als Solipsist durch die Welt gehen, um völlig frei entscheiden, frei erfinden zu können. In Wirklichkeit natürlich kann keiner von uns, wenn er sich entscheidet, was ganz trivial ist, eine Lebergesemmel zu essen, dann macht er das natürlich nicht ohne irgendwelche Vorlieben, Präferenzen, die schon viel früher in seiner Biografie entwickelt worden sind und nicht ohne Berücksichtigung der Außenwelt, die muss der Semmel ja bezahlen und so weiter. Also das gibt es nicht, den völlig autonomen freien Willen. Interessanterweise hat sich das Konzept hartnäckig über Jahrtausende gehalten. Und unser gesamtes Rechtssystem ist letztendlich darauf aufgebaut, auf der Idee, es muss Entscheidungswillensfreiheit geben, denn wozu soll man dann irgendjemanden zur Verantwortung ziehen? Es kann ja keiner verantwortlich sein, wer nichts dafür kann, was er gemacht hat. Wir sagen, das ist eigentlich nicht so. Jemand, ein krasses Beispiel, leider kommt das in der Tat, in der Wirklichkeit zu häufig vor, jemand vergewaltigt und tötet, ein 15-jähriges Mädchen zum Beispiel, und dann sagt, ja, es tut mir wirklich sehr leid, ich wollte das nicht, aber meine Hormone, meine Gene, Neuronen haben mich da dazu geführt, ich wollte ja das nicht, aber ich kann nichts dafür, ich musste es so tun. Und jetzt könnte man sagen, gut, wenn es den freien Willen überhaupt nicht gibt, was machen wir dann mit dem? Gut, der wollte er das nicht, also lassen wir ihn in Ruhe nicht. Also das ist ja nicht seine Schuld. Nein, der würde anders argumentieren. Die 17-Jährige wollte ja nicht vergewaltigt und getötet werden. In der Regel will das niemand, außer vielleicht einige Masochisten und Suizidkandidaten. Und aus genau diesem Grund, also einem sehr praktischen, gesellschaftlichen Grund, müssen wir denn zur Verantwortung ziehen. Zumindest irgendwas machen, damit er in Zukunft nicht ähnliche Untaten verübt. Ich bin kein Strafrechtler, ob das heutige Strafrecht optimal ist, kann ich nicht beurteilen, zumal wenn es um Gewaltverbrechen geht. Aber Schuld und Sühne würde ich hier völlig weglassen. Wir sagen, gut, ja, ich sehe schon ein, dass du da nichts dafür kannst. Hormone, Gene, Neuronen, ja, das ist alles inzwischen mehr oder weniger gut erforscht. Aber du musst ansehen, es gibt Menschen, die wollen von dir nicht vergewaltigt und getötet werden, also müssen wir was tun, dich aus dem Verkehr ziehen, einsperren oder was auch immer, damit du sowas in Zukunft nicht mehr tust. Also rein pragmatisch argumentiert. Ich glaube also nicht, dass wenn wir das Konzept, das theoretische Konzept, das philosophische Konzept des freien Willens aufgeben, dass völliges Chaos und völlige Anarchie ausbrechen würden. Denn wir sind ja soziale Lebewesen, die allermeisten von uns glücklicherweise, vergewaltigen ja niemanden und töten auch niemanden. Ich kenne kaum jemanden in meiner Umgebung, der jemanden vergewaltigt oder getötet hat. Ja, einen Studenten habe ich in der Strafanstalt, also nicht nur ich, auch andere Kollegen von hier, der sitzt seit einiger Zeit im Oberösterreich und macht Prüfungen aus der Distanz, der hat jemanden angeblich umgebracht, kenne aber nicht die näheren Umstände. Muss ja auch hier. Es ist ein Unterschied, ob jemand aus Gier jemanden umbringt, Raubmord, oder etwa ein Fall, wie er mir vor kurzem in der Literatur aufgetaucht ist, war in Deutschland, da hat eine Frau bei der Gerichtsverhandlung den Mörder ihrer Tochter erschossen, glaube ich, oder ja, erschossen wahrscheinlich, die wurde sogar freigesprochen, weil die Motive nachvollziehbar waren und es sich nicht in dem Sinne um Mord, im sehr engem Sinne, handelt. Also wie gesagt, was mein, unter Anführungszeichen, ein Student gemacht hat, weiß ich nicht. Vielleicht war das so ein Fall. Aber auch da reagiert das Strafrecht normalerweise doch eher mit Freiheitsentzug. Das in Deutschland mag eine Ausnahme gewesen sein. Aber kurz gesagt, wir brauchen das Konzept des freien Willens nicht, um eine halbwegs, perfekt kann sie sowieso nicht sein, eine halbwegs intakte Sozietät zu gründen und zu entwickeln. Denn stellen Sie sich vor, wenn dann jeder so argumentieren würde, der kann nichts dafür, dann kommt also der Vater des vergewaltigten Mädchens und erschießt den Täter mit der Bemerkung, mit der Begründung, wissen Sie, ich kann nichts dafür, denn jeder, der meine Tochter tötet, muss von mir getötet werden, da kann ich gar nicht anders handeln. Da kommt der Bruder des Getöteten und sagt, jeder, der meinen Bruder tötet, da kann ich gar nichts dafür, den muss ich abstechen. Ja, das wäre ein Auftakt einer endlosen Mordserie, bitte Blutrache ist noch so eine in einigen Kulturen vorherrschende, sehr problematische Angelegenheit, wo das wirklich so gepflegt wird. Aber sonst geht das nicht und sollte auch nicht so sein. Was bringt uns denn das Konzept des freien Willens, wenn wir ihn für das Strafrecht schon nicht brauchen? Wozu? Wie kam der Mensch auf die Idee, daran zu glauben, er sei frei? Hat jemand das für eine Idee?
Es ist die Idee, so oder auch anders entscheiden zu können in einer bestimmten Situation.
Also die Frage ist natürlich nicht hundertprozentig beantwortbar wahrscheinlich, denn aus der Evolutionsgeschichte ist da nichts überliefert im eigentlichen Sinne. Nur glaube ich, es war so, sehr vereinfacht. Irgendwann saß ein früher Mensch, vor einem Million Jahren, mit ein paar Steinen umgeben, zufällig dort begonnen, Steine aufeinander zu schlagen, immer stärker, hat ihm vielleicht Spaß gemacht, irgendwie hat das schön geklungen, plötzlich begann ein Funken zu spüren, er hat Feuer gemacht und da hat er gesagt, das war ich allein, ich habe das gemacht, niemand hat mich beeinflusst. Es ist ein schönes Gefühl, sagen zu können, ich habe das frei entschieden, nicht sie haben mir gesagt, du sollst das tun, nein. Aus freien Stücken aus habe ich das und das entschieden und auch geschafft. Was dahinter steckt, ist egal. Ich bin der Urheber irgendeines Ereignisses. Ich habe Feuer gemacht, nicht wahr? Vor mir hat das keiner geschafft oder jedenfalls nur sehr wenige, ich weiß davon nichts. Ich habe eine Prüfung optimal gemacht, ohne fremde Hilfe. Ich war das, da war nicht, ich habe nicht nachgeschaut, abgeschrieben und so weiter. Ich habe das allein geschafft. Ich habe eine Entscheidung getroffen, die war so toll, nicht wahr? Davon lebe ich heute noch, vor 20 Jahren. Ich habe das gemacht, niemand hat mich da beeinflusst und so weiter. Ich glaube, das Gefühl, das daraus erwachsene, positive Gefühl ist es, dass im Laufe der Zeit die Illusion gestärkt hat, der Wille ist grundsätzlich frei. Bitte.
Ist nicht vielleicht schon das Gehirn selbst ein Anhaltspunkt dafür, dass es etwas in die Richtung von freiem Willen gibt, weil die früheren Lebewesen hatten nicht so ein komplexes Organ? Das ging eher so in Richtung Reizreaktionsschema. Und ja. Das Gehirn bietet ja mit seiner umfassenden Möglichkeit, etwas zu beurteilen, legt es doch nahe, dass es einen Sinn hat. Weil wenn man sagen würde, es wäre nicht das Gehirn selbst oder dieses Subjekt selbst, das ja. dann entscheidet, dann wäre dieser gesamte Aufwand eigentlich kontraproduktiv. Also ich würde zumindest sehen, dass es mehr Handlungsmöglichkeiten scheinbar in der Evolutionsgeschichte gibt.
Also Sie haben insoweit recht. Ja, Sie haben insoweit recht. Je mehr Möglichkeit uns das Gehirn bietet, klingt sehr dualistisch. Wir sind ja das Gehirn, oder finde keine andere Sprache oder keine andere Diktion. Je mehr Möglichkeiten uns das Gehirn bietet, umso besser für uns natürlich. Sicher, die rein reflexgebundenen Regenwürmer haben keine Möglichkeit. Die kriechen da in der Erde herum, der kann nicht viel nachdenken, ja, soll ich so und so weiter. Der ist ab, wenn der berührt wird, zuckt das Rahmen fertig, da gibt es keine andere Möglichkeit. Wir haben Möglichkeiten. Und die Illusion aber besteht dann darin gleich, dass wir oft Möglichkeiten auch dort erkennen wollen, wo es eigentlich gar keine mehr gibt. Prinzip Hoffnung. Nicht? Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man. Wo alles sinnlos, hoffnungslos erscheint, gibt es vielleicht doch noch einen Silberstreif am Horizont. Und da mag unser Gehirn uns eben sehr mit guten Tricks versorgt haben, die biologisch produktiv sind, also uns vom Suizid abhalten, im Extremfall gesagt. Uns die Illusion vermitteln, das Gefühl vermitteln, es gibt ja noch Möglichkeiten. Aber Sie wollten dazu noch
etwas? Vielleicht ist es auch irgendwie einfacher. Eins können wir die Konsequenzen unseres Tuns abschätzen.
Können also, wir
das heißt, wenn ich hier an Kollegen der Schlag, quasi kommt noch Stein 20 Jahre.
Oder auch nicht.
Aber ich auf der anderen Seite, wenn ich mir sage, mein freier Wille ist, das nicht zu tun, also ja, schön, ist für mich, bringt mich selber.
Also eine ganze, es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die ich ja machen könnte, da bin ich ja völlig frei, die ich aber nicht tun werde, obwohl ich mich dann nicht unfrei fühle. Ich könnte dieses Gerät nehmen und beim Fenster hinauswerfen. Nur bitte nicht, spricht dafür und alles dagegen. Was hätte ich denn davon? Reine Zerstörungswut, völlig zwecklos, sinnlos, nutzlos. Wem hilft das? Gut, man kennt das Phänomen Wutausbruch, aber das ist dann, da kann man von Willen überhaupt nicht mehr reden, in einem Menschen aus unterschiedlichen Gründen. Ausrastet, wie man sagt, wird vielleicht das hier hinauswerfen. Ich sehe für mich heute hier keinen Grund, dieses Gerät hinauszuwerfen oder das Pult hier umzuwerfen oder sie da mit dem hier zu bewerfen. Nichts spricht dafür, wie gesagt, und alles dagegen. Aber ich könnte, nicht? Ich fühle mich nicht eingeengt, wenn ich irgendwo im Telegrafenmasten vorbeigehe und dort steht, hinaufklettern verboten. Ich kann Ihnen versichern, noch nie hatte ich das Bedürfnis, an so einem Ding hinaufzuklettern. Daher empfinde ich das nicht als Verbot. Ich könnte, wenn ich wollte, aber warum soll ich da hinaufklettern, wenn Blödsinn nicht mehr, Schwachsinn eigentlich. Das heißt, wichtig ist für uns, und da kommen wir wieder auf die Illusionen zurück, wichtig ist für uns nicht einmal die Realität des freien Willens, den wir leugnen können, sondern das Gefühl, Möglichkeiten zu haben. Abwesenheit von Zwang, hat etwa der Philosoph Peter Bierig das einmal formuliert. Abwesenheit von Zwang. Ich könnte das und das machen, ich habe diese und jene Entscheidungsfreiheit und muss mich nicht darum kümmern, wie ich zu meinen Entscheidungen eigentlich komme. Ja, wenn Sie in einem Gasthaus, in einem Restaurant sitzen und in einer Speisekarte mit 20 Möglichkeiten, und alle 20 Speisen können Sie ja nicht bestellen, können schon, aber essen können Sie das Ganze natürlich nicht, Sie müssen eine Entscheidung treffen. Jetzt wird diese Entscheidung allerdings nicht auf der Basis eines völligen freien Willens getroffen, sondern erstens, sie ist abhängig von der jeweiligen Situation, wie groß ist Ihr Hunger momentan, was haben Sie schon lange nicht mehr gegessen, hätten aber gern, würden es aber gern essen. Und vieles andere mehr. Und dann kommen noch Präferenzen hinzu, die Ihnen gar nicht bewusst sind, nicht wahr? Früher Kindheit, Prägungen, Abneigungen. Es gibt Leute, die essen kein Schweinefleisch, das sind nur auch kulturell bedingte Tabus. Es gibt Leute, die können keine Muscheln essen, weil sie vielleicht als Kind irgendwann so viel davon gefressen haben und dass ihnen das den Rest ihres Lebens hängen bleibt. Und vieles andere mehr. Und das alles spielt ja bei der Entscheidung, ob ich jetzt ein Wiener Schnitzel bestelle oder die Sacherwürsteln oder ein vegetarisches Gericht, eine Rolle. Nur mache ich mir es nicht bewusst, weil man sollte, Hauptsache es wird schmecken. Hauptsache es ist gut zubereitet. Aber frei entschieden habe ich nicht wirklich. Ich habe wiederholt angeregt in Restaurants und anderen Lokalen, aber man hat diese Anregung nirgends aufgegriffen, einmal eine Speisekarte Gästen vorzulegen mit 20 Speisen, aber 20 Mal kommt genau dasselbe. Wiener Schnitzel mit gemischtem Salat. Die würden dann die Gäste regeln, gut, es ist verständlich, dass das ein Restaurantbesitzer nicht machen möchte, die würde Gäste damit vertreiben. Was soll der Blödsinn, haben Sie denn nur 20 Mal Wiener Schnitzel, wollen Sie mich da auf den Arm nehmen? Gut, Wiener Schnitzel kann was anderes auch sein. Gebackene Leberkäse mit Spiegelei, was immer Sie wollen. Also wir brauchen, das ist, ja, Sie lachen mit Recht, ja, aber es ist insoweit ernst, wir brauchen die theoretische Möglichkeit, uns zu entscheiden. Wenn es nur um Nahrungsaufnahme ginge, da brauche ich überhaupt keine Speisekarte, da nehme ich das Erstbeste, was zugänglich ist, und das war ja die längste Zeit, die Situation unserer stammesgeschichtlichen Vorfahren, die hatten bekanntlich keine Speisekarten, sondern haben das gefressen, was sie zwischen die Zähne und zwischen die Finger bekommen haben. Wir können uns ja glücklich preisen, dass unser Gehirn uns mit dieser Illusion ausgestattet hat, dass wir alles frei entscheiden können. Nichts ist vorgegeben, es sind immer wir, die wir Entscheidungen treffen. Und, das ist dann gewissermaßen das Tragische letzten Endes, wir entscheiden uns ja immer richtig, vor allem dann, wenn wir glauben, alles richtig, alles sorgfältig abgewogen zu haben. Aber, da kommen wir auf die Konsequenzen zu sprechen, wir können nicht immer die langfristigen Konsequenzen unseres Tuns abschätzen, weil wir von unserem Kurzzeitgedächtnis gefangen sind. Was hätte der Homo erectus, was hätte das bei dem für einen Sinn gemacht, wenn er auf lange Zeit, Jahre, Jahrzehnte hinaus geplant hätte? Der musste hier und jetzt überleben. Wir sind ja nach wie vor genauso, Kurzzeit, hier und jetzt, aber natürlich mit der Möglichkeit, dass wir auch langfristige Projekte in Angriff nehmen, mit denen wir dann regelmäßig scheitern, egal ob der Wiener Hauptbahnhof oder was auch immer. Die Kosten explodieren immer, das haben Leute berechnet, die Fachmänner sind, sollte man glauben, aber da fehlen immer ein paar Millionen. Das ist regelmäßig, notorisch so. Ich frage mich immer wieder, wieso? Sind wir wirklich von lauter Betrügern umgeben oder sind das lauter Idioten? Die Antwort darauf ist weder noch, obwohl beides natürlich in gewissem Sinne auch stimmt, sondern die Leute sind überfordert von längeren Zeiträumen und von Komplexitäten. Die sehen nur, ja, wir werden das dort hinbauen, dort das und das und das, ja, und das kostet das und das und das. Und kalkulieren nicht ein, was in 5 Jahren sein wird oder im Laufe der nächsten 5 Jahre passieren wird. Gut. Also wir haben die Illusion zu glauben, wir entscheiden alles und wir entscheiden tatsächlich immer, wenn wir, wie gesagt, sorgfältig abwägen, richtig. Aber im Nachhinein kann sich die Entscheidung als völlig falsch erweisen. Wenn jemand, sagen wir, am 12. Dezember des Jahres 1998 geheiratet hat, dann mag er und mag auch sein Partner, seine Partnerin, die das Gefühl gehabt haben, das war die einzig richtige Entscheidung. Wir haben uns gefunden, wunderbar, in diesem Kosmos, nicht wahr? Genau, wir zwei haben uns da jetzt gefunden, das war die beste Entscheidung unseres Lebens. Und der 12. Dezember ist der schönste Tag in unserem Leben. Das mag damals ja so gewesen sein. Wenn die aber inzwischen geschieden sind und da Alimente zu zahlen sind und endlich mehr und den sogenannten Rosenkrieg überwunden werden musste, dann werden die diesen 12. Dezember verfluchen. Also hätten wir uns nur nie getroffen. Nicht? Das wäre für beide Beteiligten, für andere vielleicht auch, nur wenn dann Kinder da sind, die bessere Lösung gewesen. Nur damals war die Entscheidung richtig. Nur wie konnten die wissen, was denn 14 Jahre später, im Laufe der nächsten 14 Jahre, für Schweinereien passieren werden, an beiden Seiten oder auf einer Seite? Das war unkalkulierbar. Nicht?
Aber evolutionär gesehen war es doch wieder richtig, diese Entscheidung.
Ja, evolutionär gesehen ist ja eine Eheschließung vollkommen irrelevant, nicht wahr? Ob da zwei mehr oder weniger, ob die da auseinanderbrechen oder sie gegenseitig erschießen, das ist ja, bitte so brutal es klingt, unter dem Subspezie Evolution ist etwas, Weihnachten kommt, muss etwas predigen, folgt mir gleichgültig, nicht einmal gleichgültig. Es geht ja nicht darum.
Die Tatsache, dass der Kinder vielleicht das
hat. Ja, das ist nur für die Betroffene wieder von Interesse, Weitergabe der eigenen Gene. Ja. Ja. Was interessiert uns, wenn wir ehrlich sind, irgendwelche geschiedenen Leute in Mexiko City, die kennen wir gar nicht, sollen die doch machen, was sie wollen. Nicht? Also wie gesagt, die Entscheidung mag in dem Augenblick, da können Sie auch andere Beispiele nehmen, Sie haben wochenlang, monatelang überlegt, also sie kaufen ein Auto, weil sie haben dann einen Gewinn gemacht, 100.000 Euro haben sie gewonnen oder die Großmutter ist verstorben rechtzeitig und so weiter. Jetzt endlich kaufen sie ein Auto. Jetzt überlegen sie monatelang, sie lassen sich Prospekte kommen, sie recherchieren im Internet, alles mögliche, kalkulieren Preis, Leistung, fragen Freunde, Bekannte, wie bist du zufrieden mit dem Porsche und so weiter und so weiter. Dann kaufen sie das Auto, die Entscheidung war völlig richtig. Nach den vorhergehenden Überlegungen. Ja, wenn dann bei der nächsten Kurve das rechte Vorderrad davonfliegt und Sie zum Glück überleben, werden Sie sagen, das war die falsche Entscheidung. Das ist vollkommen falsch, dieses Auto zu kaufen. Denn was Sie nicht einkalkulieren konnten, noch einmal die komplizierte Welt, in der auch das Unwahrscheinliche aus dem Recht pocht, dass unter den Millionen von Autos einer bestimmten Marke, die produziert worden sind in den letzten Jahren, eines dabei war, wo die Ingenieure oder wer auch immer, der Computer, der da den Bau steuert, einen gravierenden Fehler gemacht hat und sie haben blöderweise gerade dieses Auto gekauft. Also, was ich sagen wollte, ich glaube, das ist soweit klar, das muss ich nicht weiter ausführen. Wir können kalkulieren, abwägen, wir müssen nicht immer überstürzt etwas entscheiden. Man sagt ja, bitte überschlafen Sie die Entscheidung, hat noch Zeit. Und entscheiden eigentlich dann immer richtig im Moment. Im Nachhinein, Monate, Jahre später oder auch Stunden später, kann sich die Entscheidung als völlig falsch herausstellen. Da Damit müssen wir leben. Wenn das nicht so wäre, dann würde keiner von uns Fehler machen. Dann wäre diese Welt wahrscheinlich, so sehr wir uns über sie ärgern, Politik und so weiter, nicht auszuhalten vor lauter Langeweile. Alle haben immer alles richtig entschieden. Nie ist ein Fehler passiert. Versuchen Sie sich so eine Welt einmal vorzustellen. Schwer möglich. Das wäre unheimlich. Es gibt nur in utopischen Filmen oder Romanen. Wir sind gewohnt, mit Fehlern zu leben und mit falschen Entscheidungen. Zum Glück führen ja nicht alle falschen Entscheidungen zur physischen Auslöschung des Betroffenen, sondern sind oft korrigierbar oder man hat eine Zeit lang Konsequenzen zu tragen, weil irgendwann ist das vergessen. Wir sind ja auch Meister im Verdrängen. Unser Gehirn hat uns ja auch damit ausgerüstet, dass wir Dinge in den Hintergrund schieben oder auch vergessen können. Das wäre sonst auch nicht, sonst wäre es ja auch nicht auszuhalten. Also kurz gesagt, wir brauchen das Konzept des freien Willens nicht, um im Alltag irgendwie zurechtzukommen. Wir brauchen das Konzept nicht einmal im Strafrecht. Wir können die Dinge rein pragmatisch angehen, aber trotzdem ist der freie Wille eine schöne Illusion, weil er uns mit Gefühlen ausstattet, die für uns positiv sind. Und was wäre denn bitte unser Leben mit lauter negativen Gefühlen? Da wäre unsere Spezies nicht alt geworden. Und lauter Negativisten, die hätten am besten gleich kollektiv Suizid begangen. Wir brauchen positive Lebensgefühle. Und da ist unser Gehirn schon sehr trickreich. Da ist vieles noch nicht genau erforscht, aber denken Sie beispielsweise auch, das kann man durchaus auch zum Thema anführen, die sogenannten Nahtoderfahrungen. Fälschlicherweise wird da immer wieder, ja, das sind Leute, die haben den Tod erlebt. Natürlich nicht, wenn das der Fall gewesen wäre, wären die ja gestorben. Bitte.
Was ist jetzt, also ich sehe nicht wirklich den Unterschied zwischen einer Entscheidung, die aus freiem Willen getroffen wird, und einer Entscheidung, wo ich die Konsequenzen nicht berechnen kann und dann halt einfach entscheide. Irgendwann muss ich ja, also ich reflektiere immer weiter und versuche irgendwelche Konsequenzen zu berechnen, weil ich irgendwann zu keinem Ende kommen kann, reiche ich halt ab und entscheide. Also im Endeffekt ist ja dieser Abbruch meiner Reflexion willkürlich.
Und so ja, sicher. Sonst käme
wenn Sie es Illusion nennen, das macht ja keinen Unterschied.
Sonst kämen Sie ja nicht weiter, wenn Sie immer nur nachdenken würden, was könnte, wie sollte ich, wie möchte ich vielleicht, dann vergessen Sie es am besten gleich. Nicht? Wenn Sie ein Studium einschlagen, eine bestimmte Fachrichtung einschlagen wollen, und dann Wochen, Monate, Jahre lang reflektieren, was sie studieren sollen und sich da alle möglichen Bücher aus sämtlichen Fachgebieten besorgen, werden sie zwar eine Menge Wissen anhäufen, aber nie ein Studium beginnen. Das wäre irgendwie paradox. In manchen Fällen möchte man sagen, vielleicht sogar besser. Aber irgendwann, wie Sie sagen, brechen Sie ab und entscheiden. Nicht? So, dann kaufen Sie das Auto, heiraten die Frau oder jene, oder auch nicht, Sie müssen ja nicht. Oder, was ich meine, so, irgendwann muss ich mich entscheiden. Oder auch nicht, wie gesagt, für uns jederzeit abbrechen. Das hängt natürlich jetzt auch von der Situation ab. Ich kann nicht in jeder Situation tagelang überlegen. Es gibt Situationen, wo tatsächlich sofort entschieden werden muss. Ein Rettungsarzt kann nicht vorher stundenlang überlegen, was mag denn mit dem hier passiert sein. Also das kann er nachher dann, wenn der versorgt ist, verarztet ist, kann man darüber nachdenken, wie ist das passiert. Aber zunächst muss der versorgt werden. Da kann ich das so. Da kann ich herumdiskutieren und wie frei bin ich, wenn ich den da ins Auto lege und ins Spital bringe. Das wäre tödlich für den Betroffenen unter Umständen. Also so ist das zu sehen. Wie gesagt, wir brauchen das Konzept des freien Willens pragmatisch gesehen nicht, aber es vermittelt uns angenehme Gefühle. Bitte.
Ja. Wenn man sagt, ich bin verliebt oder was auch immer, kann man niemals sagen, nein,
du bist
nicht.
Ja, ja, klar. Da unterscheiden wir zwischen theoretischer und praktischer Ebene. Wenn ich den freien Willen verneine, dann verneine ich ja nicht, dass wir alle irgendetwas tun können, tun sollen, sondern auf theoretischer Ebene diskutiere ich das Konzept und komme zum Schluss, es gibt diesen freien Willen eigentlich nicht. Aber sie werden ja trotzdem weitermachen wie bisher. Nicht? Sie mögen sagen, na gut, dann kann uns das Konzept überhaupt gestohlen bleiben, nicht wahr? Aber nachdem das in der Philosophie so oft diskutiert wurde und eine der großen zentralen Fragen der Philosophie war, kommen wir nicht drüber hinweg. Nicht? Und irgendwann stellt sich jeder vielleicht die Frage, jeder vielleicht nicht, aber viele, ja, bin ich eigentlich frei oder nicht? Da müsste man immer fragen, ja, frei wovon? Nicht? Aber das ist meine eigene Geschichte. Noch kurz, unser Gehirn, trickreich, Nahtoderfahrungen. Nicht? Das wird immer wieder falsch missverstanden, also das sind Menschen, die also praktisch, die berichten über das Jenseits. Natürlich nicht, sonst wären sie ja nicht. Sonst könnten Sie ja nicht berichten, denn nachweislich ist noch keiner zurückgekommen. Nahtoderfahrung bedeutet eine ganz, ganz kritische Situation. Aus der Literatur ist mir etwa bekannt von dem bekannten Neurobiologen Gerhard Roth, der seinen eigenen Fall beschreibt. Ein junger Mann hatte einen Autounfall. Er fuhr unbeschränkten Bahnübergang, wurde von einem Zug erfasst. Und diese Sekunden, mehr waren sie ja wohl nicht, waren für ihn ungemein schön. Das klingt paradox gewissermaßen, nicht wahr? Aber, und da antwortet der Neurobiologe Folgendes, wie gesagt, genau erforscht ist das noch nicht, aber es ist sehr plausibel, dass in Momenten größter Gefahr unser Gehirn Mechanismen in Gang setzt, die uns eben Nahtoderfahrung jetzt kein schreckliches Ereignis vorführen, sondern diese Sekunden, die dann vielleicht wirklich die letzten sein können, als angenehm erleben lassen. Oder mein alter Freund, früherer Lehrer Erhard Oeser, wir waren in Kolumbien vor vielen Jahren gemeinsam bei Vorträgen, und er ist ein alter Bergsteiger und wir waren in einer Gegend, die sowieso schon 2000 Meter hoch ist, und er musste gleich nach der Ankunft noch weitere 3000 Meter für den Berg hinaufsteigen. Er war noch nicht ganz oben, es kam zum sogenannten Höhenkoller. Und naja, das hätte sehr schlimm ausgehen können. Er wurde dann bewusstlos und wurde dann, ich war nicht dabei, bin kein Bergsteiger, ich bin unten in einer Bar gesessen, das ist weniger gefährlich. Er wurde dann hinuntergetragen und er hat dann erzählt, also als er da in Ohnmacht fiel, er wusste ja nicht, was passiert ist, nachher hat er dann drüber reflektiert, war das wunderschön. Schrecklich war nur, etwas wieder wachgerüttelt zu werden, da hinuntergetragen zu werden. Das war dann fürchterlich eigentlich. Das sind hier zwei Beispiele, die ich kenne, aber es gibt solcher sehr viele in der Literatur, und vielleicht kenne ich sie auch jemanden persönlich, die doch sehr interessant sind, weil sie zeigen, dass unser Gehirn es ja ist, das Illusionen produziert, um uns über in dieser Welt irgendwie ein Leben überhaupt zu ermöglichen und erträglich zu machen, sogar in äußerst kritischen Situationen.
Was sollte das für einen Zweck dann haben, dass dieses Ereignis dann so angenehm ist für den, der
in höchster Not ist? Naja, der Zweck ist für den Betroffenen klar, nicht? Also es ist doch angenehmer, jetzt, wenn man sehr positive Gefühle entwickelt, zumal wenn das wirklich die letzten Sekunden sein könnten, als wenn man in Panik gerät. Gut, wenn man bewusstlos wird, kann man nicht mehr in Panik geraten, klar. Also insoweit scheint mir das schon einen durchaus biologischen, biopsychologischen Zweck zu haben. Bitte.
Aber wie ist das evolutionär entstanden?
Natürlich. Nur es haben wir, ja, bei allen übrigen Lebewesen ist das auch völlig egal. Wir haben das Problem eines reflektierenden Bewusstseins, das eben auch seine Schattenseiten hat. Man kann es ganz allgemein so formulieren. Solange es nur Einzeller gab, gab es eigentlich keinen Tod. Die teilen sich, vermehren sich durch Zweiteilung, aus eins werden zwei, eigentlich kein Tod. Oder wenn man so will, ein Tod ohne Leiche, weil das Individuum dann nicht mehr da ist, aber es sind zwei draus geworden. Dann kam das Nervensystem. Mit dem Nervensystem kam etwas in die Welt, was es vorher nicht gab, der Schmerz. Was Negatives, wenn auch mit positiven, medizinisch positiven Funktionen. Und dann, großer Schritt weiter mit dem reflexiven Bewusstsein, kamen enorme Möglichkeiten für den Menschen, unter anderem die Illusion des freien Willens und so weiter und so weiter. Bitte die ganzen Möglichkeiten in der Kultur, Philosophie, Wissenschaft und so weiter. Aber nur ein Wesen mit so einem Bewusstsein kann auch gleichzeitig Psychosen entwickeln, Neurosen, Paranoia und so weiter und so weiter. All diese Krankheiten, die dann unsere psychiatrischen Kliniken bereichern. Das heißt, alles hat in der Evolution seinen Preis. Nur muss ich dir in Grenzen halten, denn wenn jetzt nur das Negative überwiegt, dann wird die betreffende Gattung nicht lange existieren. Daher gewissermaßen als Gegenwirkung zu all den üblen Erlebnissen und so weiter, die man haben kann, die Entwicklung von Illusionen. Also Illusionen sind vor allem eines nützlich. Über ihren Wahrheitsgehalt sagt das überhaupt nichts aus.
Ich muss nur sagen, mir ist eingefallen, Ekel. Ja, Ekel schützt uns ja auch.
Ja.
Wenn einem von etwas ekelt, zum Beispiel, ja, dass etwa jemand ganz grauslich hustet,
ja,
dann schützt es uns
natürlich
vor Ansteckungsgefahr.
Zum Beispiel,
zum Beispiel, ja. Oder auch wenn eine Speise ganz,
ja,
fürchterlich ausschaut, schützt es uns. Meine Frage ist, gibt es das auch in der Tierwelt?
Naja, also das bestimmte Tiere, zumindest was Speisen betrifft, muss es das geben, irgendeine Assoziation zwischen Aussehen, Farbe und Geschmack. Sie haben einen Hund, einen Kater, glaube ich. Sie können ja, jetzt nicht mehr, aber bitte, ich habe noch zwei, die leben noch, ich könnte ja mal probieren, aber ich werde ja grausam, denen irgendwas dermaßen Ekelhaftes vorzulegen, was auch von dem ich auch weiß, das schmeckt grauenvoll, dann werden die das nicht anrühren. Also das sind schon Verbindungen, zumindest bei... Natürlich.
Entschuldigen Sie, es muss doch sein, weil es gibt so giftige Pflanzen oder für viele giftige, es muss doch jedes Individuum irgendwo rauskriegen, was ist, tut mir gut und woran sterbe ich? Oder?
Klar, ein paar sind immer draufgegangen, klar, ist nie was Perfektes. Ja, na, da gibt's ja viele Untersuchungen, unbewusste Signale, nicht wahr? Wir haben ja, wir sind ja ratiomorphe. Ja, wir sind ja ratiomorphe Wesen, wie gesagt, nicht nur rational, da gibt es unbewusste Signale und so weiter, die wir gar nicht wirklich wahrnehmen. Man spricht dann von verhängnisvollen Affären und davon, dass die eigentlich schon beginnen, bevor man selber überhaupt davon was merkt. Das mag auch tatsächlich so sein. Und was jetzt die Assoziation, Kombination von Merkmalen betrifft, hat das auf jeden Fall Überlebensvorteile gehabt. Und es sind ja auch die Sinnesorgane insoweit zweckmäßig, die sind ja miteinander verbunden. Das ist ja nicht der Geschmack, der Geruchssinn und der optische und der akustische Sinn, völlig voneinander zu trennen. Die sind ja eine Einheit gewissermaßen, nicht? Wenn etwas übel riecht, schmeckt es in der Regel auch nicht. Ausnahmen bestätigen die Regel, klar. Und auf diese Weise haben dann auch Lebewesen im Laufe der Evolution, je nach Gattung, je nach Art, gelernt, unter Anführungszeichen, also evolutionäre Lernprogramme waren das, bestimmte Dinge zu meiden und bestimmte zu suchen. Da muss keine Absicht dahinter stecken und kein höherer Sinn, ich komme gleich da noch so weit, Zeit bleibt drauf zurück, sondern es genügt einfach, dass es klappt oder nicht klappt. Die Hunde, die permanent giftige Pilze gefressen haben, die sind gestorben. Oder Menschen, egal. Wer nie gelernt hat zu unterscheiden zwischen einem Pfifferling und irgendeinem, ich bin kein Pilzkenner, irgendeinem giftigen Pilz, naja, der ist dann entweder, wenn er Glück hatte, ist er nicht gestorben, sondern hat sich elendiglich gewunden, das war dann positiv für seine Gruppe. Denn die haben dann gemerkt, der hat was falsch gemacht. Die haben dann gelernt. Und keiner von der Gruppe hat das imitiert. Bitte.
Wenn ein Mensch jetzt dem vollen Tod solche schönen Erfahrungen macht, warum hilft das an deinem Überleben der Gattung? Oder warum ist es dann
Na gut, es geht ja uns nicht um das Überleben der Gattung, das war das Paradigma der klassischen Verhaltensforschung, dass nämlich alles Verhalten eines Individuums dem Artwohl dient oder der Arterhaltung. Das sehen wir heute anders, es dient nur dem Individuum. Das Individuum schert sich nicht um seine Art, ist plakativ und im Klartext. Ich sag, was kümmert sich der große Panda in Schönbrunn darum, wie es seinen Verwandten in freier Wildbahn in China geht, der kennt die ja gar nicht.
Wie kann ein Leben leichter überleben, wenn es eine schöne Erfahrung vor dem Tod hat? Also stirbt dann danach sofort.
Bitte?
Wie kann eine schöne Erfahrung vor dem Tod im Leben sein, wenn das Leben ja mit dieser Erfahrung aufhört? Wäre es nicht, wenn man nur vom Überleben
spricht? Ja gut, das ist ja, das bleibt ja offen, nicht wahr? Es ist, die Sekunden, die da bei solchen Menschen, ich kann nur wiedergeben, was ich gelesen und gehört habe, und ich glaube, dass das ist durchaus, neurobiologisch auch durchaus plausibel, die Evolution hat ja da nicht Mechanismen etabliert, die genau unterscheiden in dem Moment. Der wir sterben, da brauchen wir das nicht, oder der wird am Leben bleiben, da machen wir ihm das schön, oder umgekehrt. Die Evolution hat uns in nichts eine Bremse eingebaut. Nur Möglichkeiten in die Hand gegeben, man könnte fast sagen, aus freien Stücken. Anthropomorph gesagt, wir können daraus machen, was wir wollen oder was wir halt können.
Ich könnte noch sagen, vor diesen Gefahrensituationen, vor den Extremen, dass das Individuum eben eher handlungsfähig bleibt, wenn es die Situation besser beurteilt, als sie objektiv ist. Und dieses Individuum kann eben sterben oder es kann eben nicht sterben, aber es ist viel wahrscheinlicher, wenn es die Situation jetzt nicht ganz negativ betrachtet, dass es eben überlebt. Und dann macht es eigentlich einen Sinn.
Ja, einen Zweck, einen biologischen Zweck. Ja.
Ja, aber das kann man jetzt so auch nicht sagen, wenn jemand jetzt bei einer Operation plötzlich sozusagen stirbt, weil die Organe aufhören zu arbeiten, dann ist er quasi klinisch tot. Das Gehirn arbeitet aber immer noch und der entscheidet nicht und sagt, oh, ich bin jetzt in einer Gefahrensituation und das muss ich jetzt irgendwie überwinden. Also das findet ja nicht in der Form jetzt gewiss statt, dass man das reflektiert.
Also die Krux ist eben, wir reden ja hier nur, deswegen heißt das Nahtod- und Nicht-Tod-Erfahrungen, nur von jenen Fällen, die ja nicht gestorben sind. Die können wir empirisch nachvollziehen, auch aus eigenen Berichten der Menschen, der betroffenen Menschen und so weiter. Das heißt, methodologisch ist natürlich eine Einschränkung. Es geht nur um Erfahrungen, die offensichtlich Menschen hatten, in einer ganz kritischen Situation, die sie aber überlebt haben. Was anders, also umgekehrt wäre, wenn sie gestorben wären, weiß ich nicht, dann könnten uns die auch nicht darüber berichten. Dann könnte Herr Gerhard Roth, der hat ja kein einziges Buch geschrieben, denn, bei dem Autounfall war er vielleicht 19 Jahre alt, dann würden wir von ihm ja nichts wissen und auch nichts über die Neurobiologie seiner eigenen Nahtoderfahrung. Bitte.
Das ist ja für das Individuum schon positiv, weil das war ja kein Tod, sondern ein Nahtod. Und vielleicht wäre Gerhard Roth nie mehr in ein Auto eingestiegen, wenn er das nicht so positiv
mag sein.
Er hat ihn das vor
seinem
Trauma geschützt.
Mag sein, ja. Das mag sein. Auf jeden Fall wollte damit sagen, dass unser Gehirn, nachdem wir eben sehr komplizierte und bewusstseinsfähige und so weiter Lebewesen sind und damit auch sehr viel Negatives erfahren können, was anderen Lebewesen erspart bleibt, weil sie sich keine Gedanken darüber machen, über den eigenen Tod und die eigene Sterblichkeit und so weiter. Deswegen muss auch irgendetwas im Gehirn da quasi als Gegenmechanismus eingebaut worden sein. Sonst wäre die Konsequenz gewesen ein sehr früher kollektiver Suizid. Es musste ausgehalten werden können. Halbwegs. Für die meisten. Ja. Noch einmal, in der Evolution gibt es nichts Perfektes, nie betrifft es alle. Gerade noch muss es gehen. Und insoweit haben wir Glück gehabt. Und damit bin ich wieder bei der Frage nach Sinn. Wir können mit der Illusion, die Illusion natürlich aufbauen, und die wurde ja aufgebaut in Religionen und so weiter und bei vielen gläubigen Menschen, dass hinter dem gesamten Universum, wir haben eingangs schon gesagt, viele von uns nehmen an, da muss ja noch was Höheres dahinter stecken, dass hinter dem Ganzen ein Sinn steckt. Ein höherer Sinn. Nur die Krux ist die, während jemand, der eine Nahtoderfahrung hat, darüber nachher empirisch aus eigener Erfahrung berichten kann und wenn ein Neurobiologe ist, sogar wissenschaftliche Konsequenzen daraus ziehen kann, kann über den Sinn des Kosmos gar nichts sagen. Den habe ich angenommen, also ich nicht, ich nehme den nicht an, aber es haben viele ihn angenommen. Ich kann nicht beweisen, dass es einen Sinn des Kosmos gibt, ich kann ihn aber auch nicht widerlegen. Das ist ungefähr so, das gleiche wie die Gottesfrage, die ganzen Gottesbeweise, auch ein Beispiel für eine schöne Illusion, nicht die Gottesbeweise, sondern dieses Konzept Gottes. Die ganzen Gottesbeweise sind ja gescheitert, wissen wir spätestens seit Kant, aber es hat auch niemand wirklich Gott bewiesen, empirisch, naturwissenschaftlich. Kann man auch nicht, denn wenn Sie mir etwa, zum Vergleich ein Beispiel, Sie erzählen mir, was Sie letzte Nacht geträumt haben. Ich kann das nicht beweisen. Sie können mir nicht beweisen, dass Sie das geträumt haben. Sie können das auch nur behaupten. Sie können mir das nur erzählen. Ich kann es glauben oder auch nicht. Und ich kann Ihren Traum auch nicht widerlegen. Wie soll das gehen? Man kann daran glauben oder auch nicht. Nur, pragmatisch gesehen, ist der Erfolg mir wurscht, was Sie mir da erzählt haben. Ich brauche das nicht zu glauben. Nicht? Auch wenn der Traum real ist, für Sie zumindest real, brauche ich ihn nicht für mein Leben bzw. Überleben. Und wir haben vorher gesagt, dass objektiver und subjektiver Sinn, subjektiv kann jeder und jede von Ihnen so viele Sinnmöglichkeiten, Sinnentwürfe haben, dass jeder andere von uns darüber staunen kann. In allem, was Sie täglich tun oder gelegentlich tun, können Sie irgendeinen Sinn empfinden. Subjektiv. Nicht ein Bergsteiger findet es sehr sinnvoll, wenn er den Großglockner besteigt oder gleich den Mount Everest oder irgendetwas, das muss eine ganz bestimmte wie schon gesagt, ich bin kein Bergsteiger, eine ganz bestimmte Erfahrung des Sinns, eine Sinnerfahrung sein. Ein Briefmarkensammler ist natürlich von Sinn beseelt, wenn eine seltene Marke irgendwo erhascht oder geschenkt bekommt. Diese Sammlung wird noch größer. Und ansonsten können Sie alle möglichen Beispiele nehmen für einen subjektiven Sinn. Und jetzt frage ich Sie, ja, brauchen wir denn dazu ein sinnvolles Universum? Brauchen wir ein sinnvolles Universum, um eine Vorlesung halbwegs sinnvoll zu gestalten? Das kann uns doch gleichgültig sein.
Ist es nicht sogar eher ein Anhaltspunkt dafür, dass es keinen objektiven Sinn geben kann, wenn wir die Einzigen des Universums sind, die überhaupt so einen Sinn erkennen können?
Auch wenn es andere Zivilisationen, andere intelligente Lebewesen gäbe, vielleicht gibt es sie irgendwo in den Weiten des Weltalls, die denken vielleicht gar nicht über den Sinn nach oder vielleicht haben sie andere Sinnkonzepte. Wir sind darauf, will ich ja hinaus, Sie haben auch vollkommen recht, in dem Sinne vollkommen recht, dass wir da auch eine schöne Illusion mitbekommen haben. Und wir sind ja die Konstrukteure des Sinns. So wird die Zwecke in der Hierarchie, wie vorhin kurz erläutert, immer weiter nach oben sozusagen verlegen, bis wir zum Universum hinaufkommen. So denken wir dann auch, die Gegenstände um uns herum bis hin zum Universum haben nicht nur einen unmittelbaren Zweck, oder unmittelbare Eigenschaften, die zweckvoll sind, so wie das Ohr und alle Organe und wie die Bestandteile dieses Gerätes, sondern sie haben einen höheren Sinn, und zwar im Gesamten. Aber noch einmal, ich frage Sie, ich will Sie ja nicht irgendwie da jetzt davon abhalten, falls Sie glauben, dass das Universum sinnvoll ist, dürfen Sie das natürlich tun, ich bin kein kämpferischer Atheist, es gibt schon genug Kämpfe in dieser Welt, ich muss da auch noch einen weiteren Kampf hinzufügen. Ich gebe nur die Möglichkeit, oder die Möglichkeit darüber nachzudenken, dass wir unter Umständen, also viele von uns, wenn sie genau darüber nachdenken, auch die Naturwissenschaften, die Naturphilosophie, die darauf gegründet ist, ernst nehmen, vielleicht zum Ergebnis kommen, ich kann zwar nicht beweisen, dass das Universum sinnlos ist, aber es gibt überhaupt umgekehrt auch keinen Hinweis darauf, dass es sinnvoll ist, dass es auf uns bezogen ist. Das glauben vielleicht Leute, die Horoskope glauben oder Sterndeuter und so weiter. Warum sollten denn bestimmte Gestirne bitte, die nach ganz eigenen Gesetzen da herumkreisen, mit unseren Geschicken irgendwie verbunden sein? Das ergibt doch keinen rechten Sinn. Was interessiert denn irgendeine Sternkonstellation in ein paar Milliarden Lichtjahren von hier entfernt? Was hat das denn damit zu tun, wo ich heute nach der Vorlesung hingehe und wie ich mich wo fühle und so weiter? Gar nichts. Im Übrigen, die an Horoskope glauben, sollen sich vergegenwärtigen, dass was ihnen jeweils individuell an einem bestimmten Tag, Tageshoroskop gesagt wird, das kriegen 500 Millionen andere auch gesagt. Nicht, wenn es dann heißt, heute wird ein schöner Tag, ja, für alle 500 Millionen ziemlich sicher nicht. Ein paar vielleicht, aber die hätten den schönen Tag auch ohne Horoskop. Also wie gesagt, dass das Universum mit uns in irgendeiner Form verbunden ist, das ist wohl eine schöne Illusion. Wir sind dem Universum nicht einmal gleichgültig, denn gleichgültig würde schon eine Art Möglichkeit der Empathie oder des Mitgefühls voraussetzen oder implizieren, und das ist sicher nicht der Fall. Planeten und Sterne kreisen, da gibt es gewaltige Ereignisse, wie uns Astronomen und Kosmologen berichten, da wären ganze Galaxien, da implodieren ganze Galaxien, schade, wenn es dort intelligente Lebewesen gab, da kollidieren Galaxien, das müssen Ereignisse sein, die sich völlig unserer Vorstellungskraft entziehen, das ist nicht mehr zu vergleichen mit Explosionen oder was wir hier auf der Erde als solche verstehen oder auch erleben oder überleben, das sind Ereignisse, die völlig jenseits unserer Vorstellungskraft liegen. Und das alles kann doch, muss doch nicht mit unserem Leben in irgendeiner Form im Zusammenhang stehen. Wir, bitte.
Würden Sie das Phänomen erklären? Jeder Mensch hat ja hat nahestehende Personen.
Ja.
Und gibt es eine Person, die man schon sehr lange nicht gesehen hat, aber die auch ganz weit weg wohnt und mit der man aber eigentlich emotional stark verbunden ist? Und diese Person ist jetzt in einer sehr kritischen Lebenssituation, hat einen Unfall oder sonst irgendwas, und plötzlich ist die ganz präsent da. Also man spürt, irgendwas stimmt da nicht. Und ich meine, das ist ja ein Phänomen, das findet ja statt.
Ja.
Wie würden Sie das erklären?
könnte ich momentan nicht schlüssig erklären, aber es sind wohl ähnliche Gehirnmechanismen wie bei der Nahtoderfahrung, wenn auch jetzt etwas völlig anderes bezogen. Irgendwo haben Sie diese Person XY im Hinterkopf gespeichert, unter Anführungszeichen gesagt. Unbewusst ist diese Person bei Ihnen vielleicht immer wieder präsent, auch wenn Sie nicht bewusst daran denken. Und dann kann es einmal, das ein oder andere Mal passieren, dass tatsächlich diese Person in Not geraten ist und dass Sie gerade in dem Moment Sie an diese Person denken. Zufall vielleicht, noch einmal, unter einer Serie von Millionen von Würfen ist auch das möglich. Denn andere Personen, die eine nahestehende Person haben, die in Not gerät, haben keine Gedanken an die Person, denen passiert das nicht. Das heißt, ich kann es nicht kausal erklären, ich kann nur sagen, bitte, es wundert mich nicht, es wundert mich ja fast kaum etwas, weil in der Jahrmilliardenalten Universum, unter den Milliarden, Abermilliarden Menschen, die es schon gab und gibt, unter den Milliarden, Abermilliarden von Ereignissen, kommt hin und wieder auch etwas vor, was wir entgegen der ratiomorphen Wahrscheinlichkeitshypothese überhaupt nicht erwarten. Da neigen wir natürlich dazu, entweder von Wundern zu reden, oder zu sagen, ja, ich habe ganz bestimmte Fähigkeiten, was auch ein Wunder wäre, und andere haben das nicht, ich spüre, dass da 5000 Kilometer entfernt jemand in Not geraten ist. Nein, die Dinge sind halt nur noch nicht wirklich hinreichend erforscht. Ich gebe ja zu, ich kann Ihnen die Frage nicht 100% beantworten. In einer Serie, wie gesagt, von Jahrmilliarden und unter so und so vielen Ereignissen passiert hin und wieder unter ganz bestimmten Konstellationen etwas, was wir uns unmittelbar nicht erklären können. Das ist aber auch etwa der Fall, Mediziner wissen davon zu berichten, Patienten, die längst aufgegeben worden sind, gut, viele davon sterben dann tatsächlich, aber aus der ganzen Serie von, was weiß ich, 10.000 Patienten mit einer tödlichen Krankheit ist einer dabei. Den hat man nach Hause geschickt, weil man gesagt hat, er sollte die letzten 3 Tage zu Hause verbringen, es ist dann eh aus. Und er lebte noch 20 Jahre danach fröhlich dahin. Das gibt es auch. Und da hat die Medizin in der Regel auch keine wirkliche Erklärung nach medizinischer Wahrscheinlichkeit. Mehr als Wahrscheinlichkeit hat der Mediziner auch nicht. Hätte das eigentlich nicht sein dürfen. Aber einmal ist es passiert. Nicht, weil ein Wunder passiert ist, nicht, weil der liebe Gott eingegriffen hat und den noch nicht zu sich holen wollte, sondern weil ein komplexer Organismus, zumal individuell, von Individuum zu Individuum, unterschiedlich gestaltet ist, mit höchst unterschiedlichen, sehr verwickelten Mechanismen, die in einem bestimmten Fall dazu führen, dass jemand auch eine tödliche Krankheit überlebt. Und die Mehrzahl der Menschen überleben das nicht. Also das sind keine Wunder, wie gesagt, es sind nur Phänomene, die durchaus möglich sind, wenn wir lange Zeiträume annehmen und sehr, sehr viele Möglichkeiten. Viele von uns spielen ja Lotto, ich weiß nicht, so jedes Mal so und so viele Millionen Tipps. Doch nicht völlig sinnlos, nicht? Also wenn alle davon überzeugt wären, nie werde ich was gewinnen und dann wäre doch keiner so blöd, ein paar Euro jede Woche oder ein oder zweimal vielleicht sogar in den Tabaktrafik zu tragen, sondern es besteht doch die unbewusste Hoffnung, na, vielleicht gewinne ich einmal. Vielleicht nicht den ganz großen Treffer, aber einen mittelmäßigen. So wieder nach dem Motto, wenn es nichts hilft, schadet es nicht. Und wer weiß, irgendwann kommt dann vielleicht der Tag X. Natürlich, habe ich mal nachgerechnet, etwa die Lotterie in Österreich, wenn gewährleistet wäre, was ja nicht der Fall sein kann, sonst wäre es ja kein Lotto, dass jede Österreicherin einmal gewinnen muss im Laufe ihres oder seines Lebens. Nein, irgendwann einmal gewinnen wird müssen. Das sind dann ca. 8 Millionen Personen. Ich kam damals, bitte rechnen Sie zu Hause nach, zu dem Ergebnis. Bitte?
1 zu 8 Millionen.
Ja. Also, Sie können natürlich als Einzelperson jetzt schon am nächsten Sonntag der große Gewinner sein oder auch erst in 5000 Jahren. Wie gesagt, nur das, wenn gewährleistet wäre, dass jeder mal gewinnen muss, die meisten werden nichts mehr davon haben. Sie werden es auch nicht mehr spielen, das ist auch ein Gedankenspiel.
Mittlerweile bekannt, ja, sehr erwiesen, dass gerade in der Medizin,
klar,
wenn man glaubt daran, dass eine Heilung eintreten kann. Also das ist, also wenn die Leute genug glauben und hoffen, also das ist, wirkt sich das dann irgendwie auf die einzelnen Zellen aus. Und ich weiß,
ja, es gab Operationen, also Patienten mit starken Knieschmerzen. Ein Teil der Patienten wurde tatsächlich operiert, ein anderer Teil nicht, der wurde nur anästhesiert, in Narkose, was man hat dann gesagt, sie wurden operiert und die fühlten sich genauso wohl wie die Operierten. Jetzt muss man sich zynisch fragen, was soll denn die Operation? Hätte man die in Ruhe gelassen, die wären auch gesund geworden ohne Operation. Das ist klar, da gibt es ja das sehr abendfüllende Gespräche, da gibt es viele Beispiele, dass ja, wie ich zum letzten Mal sagte, unser Gehirn schafft ja eine Realität. Es bildet nicht nur die Wirklichkeit objektiv ab, 1:1, sondern es schafft auch Wirklichkeit. Das ist auch ganz schön so. Denn es schafft, und damit komme ich nochmal zum Schluss, zum Sinn. Ich darf wörtlich mich selber, also sinngemäß, ich habe das Buch leider nicht mit, aus meinem Buch Darwins Kosmos zitieren, wo ich am Ende etwas schreibe. Seien wir doch froh, dass uns die Evolution durch natürliche Auslese in diesem völlig sinnlosen Universum mit positiven Gefühlen ausgestattet hat, dass wir imstande sind, positive Gefühle, ein subjektives Sinngefühl sogar zu bündeln, indem wir uns hinsetzen, ein gutes Buch lesen, an sich schon was Sinnvolles, im Hintergrund Musik hören, noch eine Verstärkung des Sinngefühls, dazu ein Glas Wein trinken, die dritte Verstärkung des Sinngefühls und dann vielleicht das vierte, nur auf die Idee kommen, ein neues eigenes Buch zu schreiben. Dann wäre es das jetzt dann fast nicht auszuhalten. So viel Sinn. So viele Möglichkeiten einer Sinnempfindung, und zwar völlig unabhängig davon, was das Universum da draußen treibt, wie viele Galaxien da explodiert sind und explodieren werden. Die können mir, wie gesagt, vollkommen gleichgültig sein, so wie wir dem Universum nicht einmal gleichgültig sind. Ich glaube, das ist keine nihilistische, sondern eine sehr positive Perspektive. In diesem Sinne wünsche ich angenehme Weihnachtstage, auch wenn Sie nicht dran glauben, aber Weihnachten ist immer schön, sagt man. Und sehe Sie dann hoffentlich bei bester Gesundheit am 9. Januar wieder. Einen guten Rutsch auch ins nächste Jahr und alles Gute.